Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass viele, so sieht es aus, wieder aus ihren Ferien zurück sind. Wir machen auch einen kurzen Zwischenstopp. Wir waren 2 Wochen in Pradella. Vielen Dank für alle Gebete. Wir können nur staunend dankbar sein für das, was wir erleben durften. Heute Nachmittag geht es dann weiter ins Vidibül, Sommerbibelschule. Nächste Woche freue ich mich auch ganz fest darauf. Vielen Dank für eure Gebete. La Familia, unsere Sommerserie. Ich hoffe, ihr hattet einige Minuten, Stunden mit eurer Familie, konntet euch etwas Zeit nehmen für die Familie oder ihr hattet die Kinder in den Lagern und konntet euch zu zweit Zeit nehmen. Das wäre so mein Tipp gewesen, so als Ehepaar. Vor 2 Wochen gab es die Predigt zum Thema Neugeboren. Wie kommt man denn in die Familie Gottes? Wie wird man neugeboren? Wie wächst man im Glauben? Letzten Sonntag das Thema Bruder und Schwester. Wir sind eine Familie und wie verhalten wir uns nun als Familie? Heute geht es ums Thema Vater und Mutter. Wir sind bzw. sollen geistliche Eltern sein oder werden. Und ich lese dazu den Bibeltext aus 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Da steht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Als Mose diese Worte ans Volk Israel richtete, da war das ganze Volk Israel beisammen, nach 5. Mose 5, Vers 1. Da waren nicht nur Eltern, Väter und Mütter da, sondern da waren auch noch Großeltern. Da waren Geschwister, da waren Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Alle waren sie da und jetzt sagt Mose zu ihnen: Hört, ihr Israeliten, höre Israel. Wisst ihr, im Volk Israel, da braucht es zur Erziehung nicht nur Väter und Mütter. Bei der Erziehung wurden die Eltern unterstützt von Großeltern, Urgroßeltern, von Tanten, Onkel, Geschwistern, Cousins, was auch immer, alles Mögliche. Und heute sind wir ja auch ganz unterschiedlich. Ich sehe hier Eltern, sehe Großeltern, Urgroßeltern, Geschwister, Kinder, ganz unterschiedlich. Und in der heutigen Predigt zum Thema Vater und Mutter geht es schwerpunktmäßig auch um die eigenen Kinder. Und vielleicht sitzt jetzt jemand da, der sagt, ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder mehr. Also zumindest sind sie nicht mehr so kinderlich. So. Um nicht kindisch zu sagen. Oder ich habe noch keine Kinder. Könnte ja auch sein, wenn man selbst noch Kind ist. So. Ich werde in dieser Predigt den einen oder anderen Erziehungsimpuls mitgeben, aber ich möchte euch sehr ermutigen, werdet zu geistlichen Eltern. Wir sind gemeinsam eine große Familie und da braucht es einen jeden Einzelnen von uns. Und das war damals so und so sagt also Mose zum Volk Israel: Höre Israel, Schma Israel. Ganz bekannt wurde das. Das Schma Israel, Höre Israel erscheint an einigen Stellen im 5. Mose. Und zwar jeweils dann, wenn ein erneuter Aufruf zum Gehorsam folgt. Einigen Stellen. Dieses Schma Israel in 5. Mose 6, 4 und folgende wurde zum bekanntesten. Es ist das Glaubensbekenntnis der Juden von Israel bis heute. Fromme Juden beten diesen Abschnitt oder sprechen diesen Abschnitt 2-mal täglich, können das also in- und auswendig. Hört, Israel, höre jetzt gut zu. Mose will damit sagen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und er sagt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Absolut entscheidend in unserem Leben ist, dass Gott unser Herr ist. Er allein. Das ist die alles andere übertreffende Grundwahrheit der Bibel. Der Herr ist unser Gott allein. Gott will keine anderen Götter neben sich haben. Er will nicht, dass wir andere Götter neben ihm haben. Und wir, die wir die ganze Bibel kennen, wissen ja, dass dieser eine einzige Gott der dreieinige Gott ist. Damit ist Gott Vater gemeint, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt geschickt hat. Damit ist Gott Sohn gemeint, Jesus Christus, der uns so sehr liebt, dass er bereit war, Mensch zu werden. Gott geblieben ist, sündlos gelebt hat, nach einem sündlosen Leben für uns gestorben und am dritten Tag auferstanden ist, dann in den Himmel aufgefahren und heute sitzt er zu Rechten Gottes. Dieser Jesus Christus wird einmal wiederkommen, um alle Menschen zu richten. Diesem einen Gott ist auch Gott der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist, der uns den Glauben zugänglich macht, der Sündenerkenntnis bewirkt. Also ich finde es ja immer ein riesiges Wunder, wenn ein Mensch erkennen kann, ich bin Sünder. Da plötzlich ein Mensch ist, der denkt, ja stimmt, eigentlich in mir ist das volle Potenzial zum Sündigen. Ich bin da nicht besser als die anderen, vielleicht ein bisschen mehr bewahrt worden. Das ist Sündenerkenntnis, das schenkt der Heilige Geist. Und dann bewirkt der Heilige Geist auch, dass wir die Sünden bekennen und er schafft Vergebung und die Wiedergeburt. Ein jeder, der heute hier sitzt und weiß, ich habe meine Sünden Jesus Christus gebracht, ich bringe sie ihm immer wieder, und ich habe ganz bewusst gesagt, Jesus, komme du in mein Leben, bei dem hat der Heilige Geist die Wiedergeburt, die Neugeburt bewirkt. Und der Heilige Geist kommt in diesem Moment in unser Leben. Die Bibel sagt uns, dass er uns in alle Wahrheit führt. Für mich ist das immer ganz ein besonderer, bewegender Moment, wenn ich das miterleben darf. Wie Menschen Jesus Christus ins Leben aufnehmen. Ich durfte in diesem Jahr auch schon dabei sein, aber ich durfte auch daneben stehen, als am evangelistischen Abend gestern vor einer Woche 5 Teenager ihr Leben zum ersten Mal Jesus Christus gegeben haben, sich bekehrt haben. Und etliche mehr haben einen Neustart mit Jesus gemacht. Ich saß dann einige Tage später beim Frühstückstisch neben einem Mädchen. Das Mädchen sagt dann plötzlich so zu mir, du, wegen dir habe ich einen Neustart mit Jesus gemacht. Ich habe Danke gesagt und innerlich gedacht, der Heilige Geist war es. So bewegend. Dieser eine Gott, dieser dreieinige Gott ist der einzige Gott. Es ist absolut entscheidend, ihn alleine zu haben. Mose wusste, das Volk Israel, das wird jetzt bald ins Land einziehen, wo Milch und Honig fließen. Aber was bringt es den Kindern, alles zu haben und Gott nicht? Das ist die große Frage. Was bringt es, in einem Land zu leben, in dem wir Milch und Honig, Technik, Smartphone und was weiß ich alles haben, aber Gott nicht? Ich möchte euch eine Frage stellen. An alle Eltern, was wünschst du dir vor allem für deine Kinder? Oder was wünschst du dir vor allem für deine Eltern, für deine Geschwister, für deine Nachbarn und Freunde? Was ist der eine alles überragende Wunsch, den du hast? Es gibt ja vieles, was wichtig ist. Aber was ist wirklich das Wichtigste? Also klar, ich wünsche mir für unsere Kinder natürlich schon, dass sie gut gebildet werden. Ich wünsche mir, dass sie einen guten Beruf mal ausüben. Ich wünsche mir, dass sie gute Werte leben. Ich wünsche mir, dass sie mal einen guten Ehepartner heiraten. Und eigentlich wünsche ich mir auch, dass sie mal GC-Fan sind. Aber da habe ich bei Ben schon verloren. Er ist für die Gelb-Schwarzen. Naja, es ist vieles, was wichtig ist. Aber was ist wirklich, wirklich wichtig? Was ist in 100 Jahren noch von Bedeutung? In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung jemand zu dem einen Gott steht. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung du zu Jesus Christus stehst. Liebe Teenager, die wir heute hier haben, was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Ist es ein Hobby? Vielleicht Sport? Die Schule vermutlich nicht. Vielleicht sind es die Kollegen? Der Ausgang? Was ist bei dir wirklich wichtig? Ist Jesus? Liebe Erwachsene, was ist in Ihrem Leben wichtig? Wofür leben Sie? Für den Beruf? Erfolg? Karriere? Vielleicht auch Sport? Gesundheit? Oder Jesus? In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung jemand zu Jesus Christus steht. Und in diesem Zusammenhang bewegen mich zwei Zahlen. Die erste Zahl ist 97. Die zweite Zahl ist 70. 97% aller in der Schweiz lebenden Menschen haben keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Gemäß Umfragen und Statistiken. 97%. Und 70% der Kinder von gläubigen Eltern wollen mit etwa 20 Jahren mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. 70%. Ich bin Gott unglaublich dankbar, dass es in unserer Gemeinde nicht so aussieht. Ich habe es mal ausgerechnet für alle Unti-Abschlüssler, die wir jetzt hier hatten, sind 30-40%, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen. Viele davon haben dem Glauben den Rücken ganz zugekehrt. Und da ist die Frage, was können wir als Gemeinde, was könnt ihr als Eltern dazu beitragen, dass unsere nachwachsende Generation, unsere Kinder, in ihrem Leben das absolut Entscheidende entdecken und von Herzen Jesus nachfolgen wollen. Dazu drei Punkte, die ich heute habe. Mal den ersten Punkt, den Kreis erweitern. Eltern älterer Kinder wissen ja bestens, irgendwann einmal hören die Kinder nicht mehr so sehr auf die Eltern. Also oft eine begrenzte kurze Zeit, wo die Kinder gar nicht mehr richtig hören wollen. Nennt man dann Teenager. Und dann später wird es wieder besser, so war es zumindest bei mir. Mose sagt hier, höre Israel. Wie gesagt, da gehören mehr als nur die Eltern dazu. Und die Frage ist, was können Großeltern, was können Leiter der Gemeinde, geistliche Väter und Mütter dazu beitragen, dass Kinder Jesus Christus nachfolgen wollen? Die Frage ist, auf wen hören Teenager, wenn sie nicht mehr auf ihre Eltern hören? Das ist ja die Frage. Auf wen hören sie dann? Gemäß einer Studie sind Teenager, in die sich ein Erwachsener der Gemeinde signifikant investiert hat, häufiger in der Gemeinde geblieben als andere. Sag es noch einmal. Teenager, in die sich ein Erwachsener der Gemeinde, nicht Vater oder Mutter, signifikant investiert hat, sind häufiger in der Gemeinde geblieben als andere. Den Kreis erweitern. Schaut, als ich Teenager wurde, wollte ich nicht mehr so auf meine Eltern hören. Aber meine Eltern haben dann etwas richtig gemacht. Ich hatte zwar nicht den Eindruck, dass das Richtige war, aber sie haben mich gezwungen, in ein Lager zu gehen. Über die Hintergrundgeschichte, die spare ich jetzt mal aus, warum es dazu kam. Jedenfalls musste ich ins Sommerlager gehen. Und dort in diesem Sommerlager habe ich Menschen kennengelernt, die wurden mir zu riesigen Vorbildern, meine Leiter. Und die haben eigentlich das genau Gleiche gesagt wie meine Eltern. Nur ein bisschen Verständnis, also ich wollte zumindest mehr hören auf sie. Und da braucht es also Leiter im Leben von jungen Menschen, die genau das Gleiche sagen, nur so, dass es die Kinder annehmen können. Und ich glaube, dass Eltern einen ganz großen Beitrag leisten können, damit ihre Kinder mal auf die richtigen Leute hören. Schaut, wenn eure Kinder nicht auf Leiter hören, hören sie vermutlich auf die Peer Group, auf die Gleichaltrigen. Die Gleichaltrigen der Klasse oder wer auch immer. Und so ist es wichtig, dass Eltern möglichst früh ihre Kinder mit vorbildlichen Leitern in Verbindung bringen. Und ich weiß, das bedeutet großer Aufwand, man das Programm danach richten muss. Vielleicht Jungschar, viele wohnen ja nicht gerade in Schönenwerd. Da muss man jemand hinfahren, dann wieder zurückfahren, dann wieder hinfahren, dann wieder zurückfahren. Ich stelle mir vor, das braucht mindestens eine Stunde Autofahrzeit für Eltern. Nur damit das Kind am Samstag nach hätte man ja doch Besseres zu tun, oder? Als da immer hin und her zu fahren. Oder die Familienferien so planen, dass die eigenen Kinder in Lager gehen können oder Kinderwoche besuchen können. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man nur 4-5 Wochen Ferien hat und das dann irgendwie aufgehen soll. Aber wenn ich mir vorstelle, dass im Sola Padella gestern vor einer Woche jeder dritte Teenager ein seelsorgerliches Gespräch in Anspruch genommen hat, davon haben sich 5 bekehrt und etwa 20 einen Neustart mit Jesus gemacht, kann ich mir vorstellen, dass sich das lohnt, die eigenen Ferien so zu planen, dass die Kinder in gute Lager gehen können. Oder in der Kinderwoche mitarbeiten können. Das war so meine erste Leitererfahrung. Ich durfte in der Kinderwoche als Siebtklässler Minileiter sein. Das hat mir die Freude an der Mitarbeit in der Gemeinde geschenkt. Das braucht Planung. Und noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man will, dass die eigenen Kinder den Weg in die Gemeinde finden, ist, dass man stets positiv über die Gemeinde, über die Leiter, über die Angebote und auch über die Pastoren spricht. Ich habe mal ein Teenager-Mädchen vor mir, hatte mal, das Mädchen sagte mir, ah, zu diesem Prediger gehe ich nicht in den Gottesdienst. Ich dachte mir, hey, warum? Ach, einfach so, der ist nicht gut. Als ich dann mit der Mutter mal gesprochen habe, wusste ich, warum die Tochter nicht zu diesem Pastor in den Gottesdienst gehen will. Schaut, auch wenn Teenager nicht auf Eltern hören, sie hören, also irgendwie hat es doch einen großen Einfluss. Also wenn Eltern negativ über den Glauben sprechen, über die Gemeinde, dann löscht es den Kindern im Glauben ab. Ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht vor 20 Jahren in ein Lager geschickt worden wäre. Aber es brauchte auch Leiter. Und dann eine Gemeinde, die mir die Möglichkeit gegeben hat, mitzuarbeiten. Ich glaube, diese drei Punkte sind wie ein Schlüssel. Eltern, Leiter, eine Gemeinde. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Vers 5 und 6. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Mose macht hier deutlich, an erster Stelle der Prioritätenliste im Leben des Volkes Israel soll die uneingeschränkte Hingabe Gott gegenüberstehen. An erster Stelle geht es um Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Könnt ihr dem auch sagen, wir sollen total Jesus nachfolgen. Radikal, kompromisslos, voll Bratsch. Das ist wieder ein Wort, das ich wieder einige Male gelesen und gehört habe in den letzten 2 Wochen. Voll Bratsch Jesus nachfolgen. In unserem Leben als Gläubige ist Gott zentral, aber vor allem die Liebe zu Gott. Doch wie zeigt sich unsere Liebe zu Gott? Wir können Gott ja nicht anfassen. Meine, die anderen Götter, da ist es einfacher. Bei den Götzen, die konnte man anfassen. Aber wie kann man dem Gott der Bibel die Liebe zeigen? Wie geht das? Die Liebe zum unsichtbaren Gott zeigen wir durch unseren Gehorsam. Jesus selbst hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Liebe und Gehorsam gehört immer zusammen. Übrigens ist das auch so in der zwischenmenschlichen Liebe. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich über alles in meinem Leben, hab dich so lieb. Aber dann im Alltag zeige ich ihr das mit keiner Tat. Ich halte mich nicht an Abmachungen, ich lebe mein eigenes Leben und dann sage ich wieder, aber ich habe dich so lieb. Und dann tue ich wieder so, wie ich will. Und so, irgendwann einmal wird sie die Liebe wohl in Frage stellen. Und wenn wir zu Gott sagen, Gott, ich liebe dich, ich gebe dir mein Leben. Wir singen so, oder ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Und so weiter. Und dann im Alltag sagen wir, aber jetzt ist mir Jesus wieder total egal. Aber am Sonntag singe ich es dann wieder, Jesus, ich liebe dich. Und dann im Alltag. Das geht nicht. Das ist keine echte Liebe. Liebe und Gehorsam gehören unbedingt zusammen. Liebe ohne Gehorsam ist höchstens ein Gefühl, aber keine echte Liebe. Wer nur mit den Lippen Jesus als Herrn bekennt, aber mit dem Leben ganz anders lebt, ist gemäß der Bibel ein Heuchler. Heuchler, sagt die Bibel. Schauspieler. Aber das Umgekehrte gilt auch. Gehorsam ohne Liebe. Vielleicht kennt ihr das. Man macht's nur, weil man muss. Oder man liest nur in der Bibel, weil man muss. Man geht nur in den Gottesdienst, weil man muss. Man betet nur, weil man muss. Man hält sich nur an diese frommen Dinge, weil man muss. Ich glaube, wenn Kinder von gläubigen Eltern nicht eine echte Liebe zu Jesus Christus bekommen, werden sie höchstens fromm christlich sozialisiert. Und solche, denen löscht es doch dann mal ab im Glauben. Die Liebe zu Jesus ist absolut entscheidend. Dass ich die Liebe von Jesus selbst erlebe und dann sage, und Jesus, jetzt habe ich dich auch lieb. Was du für mich getan hast. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Das heißt, auch die Kinder von Gläubigen müssen sich mal entscheiden, Jesus selbst nachzufolgen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Als Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde, Nachbarn ist von entscheidender Bedeutung, dass unsere Kinder durch uns Gottes Liebe spüren können. Denn wir Menschen sind ja beziehungsorientiert. Wir hören am liebsten auf diejenigen, von denen wir uns geliebt fühlen. Ich glaube, das ist nicht nur bei Kindern so. Behaupte mal, das ist bei fast allen oder allen, die heute hier sitzen, so. Wir hören am liebsten auf diejenigen, von denen wir uns geliebt fühlen oder wissen. Und da ist entscheidend also, dass unsere Kinder durch uns Gottes Liebe spüren. Aber noch etwas ist entscheidend, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Es ist absolut entscheidend, dass wenn wir irgendetwas erwarten von jemandem, seien es jetzt die Kinder oder vielleicht denkt ihr im Moment auch eher an die Enkelkinder oder an die Nachbarn, die Kollegen, an die eigenen Eltern, Geschwister. Also wenn wir irgendetwas uns wünschen von den Menschen, die uns am Herzen sind, dann müssen wir selbst zuerst das leben. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Als ich zum ersten Mal mich mit Debbie so getroffen habe, so, was nennt man das heute, Date, waren noch nicht zusammen, da haben wir zusammen gekocht und dann musste ich ihr offenbaren, dass ich Salat nicht esse. Und dann hat sie mich gefragt, wie machst du das dann mal später mit deinen Kindern? Ja, man kann nur erwarten, wozu man selbst bereit ist. Ich habe das euch schon mal erzählt, einige wissen das, vor über 5 Jahren habe ich das ja mal in einer Predigt erwähnt. Also wenn euch das bekannt vorkommt, schön, seid ihr schon so lange dabei. Unterdessen haben wir Kinder. Ben isst immer noch kein Salat. Zoe schon, aber die isst alles. Und das ist mir so ein schönes Beispiel geworden. Man kann nur erwarten, wozu man selbst bereit ist. Wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder gerne in die Gemeinde kommen, ja, dann müssen wir selbst gerne da sein. Klar, es gibt auch Kinder, die kommen ohne Eltern. Es gibt solche, die essen Salat ohne Vater. Es gibt aber auch solche, da kann man es bestens vormachen und dann gelingt es trotzdem nicht. Aber wir können nur erwarten, wozu wir selbst bereit sind. Wenn wir als Eltern wollen, dass unsere Kinder Fehler eingestehen können, müssen wir selbst Fehler eingestehen, uns entschuldigen. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder großzügig werden, müssen wir selbst spenden. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder einen persönlichen Glauben an Jesus Christus leben, ist es ganz wichtig, dass wir selbst einen authentischen, echten, persönlichen Glauben mit Jesus leben. Dass wir in der Bibel lesen, wenn irgend möglich, jeden Tag, dass wir beten, dass wir den Gottesdienst besuchen. Ich hatte Eltern, da war es klar, am Donnerstagabend gehen die immer ins Bibelseminar oder Gebetsabend. Als ich dann so Kind war, war das noch schön, freier Abend so, also ja, manchmal Hüte und manchmal auch nicht. Aber dann als Teenager, ganz spannend, als ich dann auch Jesus selbst von ganzem Herzen nachfolgen wollte, war mir klar, da gehe ich auch hin. Mir musste nie jemand sagen, du musst als Gläubiger das Bibelseminar oder den Gebetsabend besuchen. Musste man mir nie sagen. Ich habe das gesehen, ich habe so gelebt und ich war sehr freiwillig dort dann. Wir können nur erwarten, wozu wir selbst bereit sind. Unser Leben als Vorbilder hat größte Auswirkungen auf das Leben derjenigen, die auf uns schauen. Wir können nur weitergeben, was wir selbst haben. Das Herz erobern durch authentisches Vorleben. Kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Erinnerungshilfen im Alltag aufbauen, Vers 7 bis 9. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Mose wusste, es wird einmal die Zeit kommen, da wird das Volk Israel nicht mehr gleich von Gott abhängig sein, wie Gott zum Zeitpunkt, als er das sagte. Oder als er das sprach, da brauchten sie jeden Tag Manna von Gott. Sie hatten eine Wolkensäule vor sich, eine Feuersäule in der Nacht. Aber dann im Land, wo Milch und Honig fließen, wo man alles hat, auf heute übertragen, die beste Bildung, unglaublich Wohlstand, Technik, alles Mögliche hat, sogar die beste ärztliche Versorgung haben wir heute, die es je gab, oder? Gab noch nie so viel medizinische Möglichkeiten. Wenn man in so einem Land lebt, braucht man ja Gott nicht mehr. Also was sagt Mose, damit die Kinder auch in diesem Land Gott nicht vergessen? Er sagt, du sollst immer wieder darüber sprechen. Immer wieder. Rituale einführen. So. Wenn du zu Hause bist, du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Aber auch sollst du diese Sätze hier zum Zeichen binden auf deine Hand oder zwischen deine Stirn. Vielleicht übertragen auf heute das Armbändeli. Manche haben ja so Armbändeli, es gibt ja so viele. Als ich noch jünger war, hatte ich auch etliche, so WWJD, Big Frog und wie sie alle heißen da, diese Abkürzungen. Life on Stage ist ja auch so eine Erinnerungshilfe, dass man da betet für drei Personen, die einem sehr am Herzen liegen. Armbändeli oder auch ein Bibelvers zu Hause aufhängen. Bei uns zu Hause gab es, so wenn man nach draußen geht, so an der Wand, einen Bibelvers, dort stand drauf, es ist gut, auf den Herrn zu verlassen und nicht auf Menschen. Irgendwie so. Psalm 118, Vers 8. Ich sah den jeden Tag mehrmals. Deshalb kann ich ihn heute noch so. Also ich weiß noch, was dort drauf stand. Nicht mehr die richtige Übersetzung. Musste gerade etwas studieren, weil ich es unterdessen nach Luther auswendig kann. Aber es stand anders dort. Das prägt sich ein. Gewohnheiten sind enorm effektiv. Hatte mal eine junge Frau vor mir, die hat es nicht gelernt, als Kind Gewohnheiten aufzubauen. Ich wollte ihr dann mitgeben, wie wichtig es ist, regelmäßig Bibel zu lesen. Aber wir begannen dann mal mit dem Zähneputzen, weil sie das nicht schaffte. Wie schwierig ist es, zu leben, wenn man keine Gewohnheiten hat? Überhaupt. Und erst recht im Glauben. Gewohnheiten sind enorm effektiv, das weiß auch die Fernsehindustrie mit den Fernsehserien. Aber Gewohnheiten prägen sich ein. Ich denke an die Nachtesszeit. War für mich immer klar, um diese Zeit muss man Abendessen. Ich habe gemerkt, in anderen Familien ist das anders. Heute bin ich ziemlich flexibel. Aber das prägt sich ein. Rituale bestimmen dann auch, worauf wir im Leben Wert legen. Wenn etwas im Rhythmus des Lebensalltags nicht vorkommt, hat es keinen Wert. Also wer nie Sport treibt, bei dem ist Sport nicht wichtig. Ganz klar. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es mit dem Umgang mit Gott aus? Es gibt Familien, da wird nie über Gott gesprochen. Da wird nie gebetet, nie in der Bibel gelesen, da wird der Gottesdienst nicht besucht. Dort ist doch klar, Gott ist keine Realität. Das merken Kinder, Gott ist keine Realität. Dann gibt es Familien, die haben so einen Sonntagsrhythmus. Am Sonntag, da ist ein unglaublicher Stress immer, oder? Da muss man so schnell wie möglich aus dem Bett und ins Auto und so. Und dann muss man dazu, aber so mühsam. Und dann während der Woche wieder ist wieder überhaupt nichts mit Gott. So ein Sonntagsrhythmus. Kinder, die so etwas erleben, wissen, Gott hat keinen Anspruch auf mein Leben. Er ist nur etwas für den Sonntag. Und dann gibt es noch diejenigen, die versuchen, zwanghaft den Glauben in den Alltag zu integrieren. So, jetzt muss man noch beten zusammen, das muss halt auch noch sein, noch Bibel lesen, aber sonst im gewöhnlichen Alltag ist das gar nicht so integriert. Und dort wird dann Gott schnell mal mühsam, anstrengend, langweilig. Und ich möchte uns alle ermutigen, Gott irgendwie ganz natürlich in den Alltag zu integrieren. Nämlich vielleicht, wenn man gerade die vier Zeiten hier nimmt, von Mose da. Sollst du deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt? Wann sitzen wir zusammen im Haus? Wahrscheinlich am meisten dann, wenn wir gemeinsam essen. Und wenn wir gemeinsam essen, dann können ja diejenigen, die das Gespräch leiten, also informell, vielleicht auch mal das Thema Gott, so Erlebnisse, was hast du erlebt mit Gott? Was macht dir besonders Mühe im Moment im Alltag? Wie könnten wir jetzt gerade gemeinsam dafür beten? Wie auch immer, seid kreativ am Esstisch mit den Kindern. Dann das Zweite, was hier steht, ist, oder unterwegs bist. Also wir waren im Auto waren wir vor allem unterwegs. Manchmal auf Wanderungen, aber dort ist es von mir meist nur, wann sind wir endlich da. Vielleicht nicht die optimale, aber vielleicht haben die Kinder, die auch gerne wandern. Dann, das sind so Gelegenheiten, wo man gemeinsam in die gleiche Richtung schaut. Dann kann man reden miteinander. Kann ich gerade weg. Vielleicht ist das Auto so der Moment, wo man mit den Kindern auch mal diskutieren kann. Wo die eigenen Kinder auch mal den Glauben in Frage stellen dürfen. Oder die Gemeinde, oder mal kritisch sein dürfen. Dann gibt es noch, wenn du dich niederlegst, vor dem Zu-Bett-Gehen. Klar, Kinder bringt man zu Bett, betet noch, werden sie älter. Wenn man das irgendwie integriert hat, das Zu-Bett-Gehen so, vielleicht kann man das später auch noch irgendwie machen, keine Ahnung, unsere Kinder sind noch nicht so alt. Aber die Teenager im Sommerlager, also da gab es immer einen Tagesabschluss. Und die Leiter haben dann jeweils gefragt, was ist so das Röseli des Tages und der Kaktus des Tages? Und ich glaube, das haben die Teenager noch gerne, wenn sie da auch sagen können, was sie ganz nicht so schön fanden. So. Schön und weniger schön. Was das Kind beschäftigt. Das Zimmer ist ja so der Ort, wo das Kind zu Hause ist. Das ist meine Privatsphäre. Und wenn da ein Vater oder eine Mutter hineingehen darf, dann besonderes Vorrecht. Dann noch zum Schluss steht da, und wenn du aufstehst, ja, so die ersten Worte des Tages, wenn die Kinder noch ein unbeschriebenes Blatt sind, wunderbare Gelegenheiten, auch Ermutigungen mitzugeben. Noch etwas möchte ich sagen. Zeit zu haben für andere Menschen, jetzt habe ich vor allem über die Kinder gesprochen, ist wichtig. Und da ist immer wieder die Frage, Quantität oder Qualität? Sind Qualitätszeiten oder Quantitätszeiten wichtiger? Ich meine, beides. Wer viel Zeit mit den Kindern verbringt, aber ganz unbewusst und eigentlich nicht sinnvoll und gezielt nutzt, bringt es nicht so viel. Aber wer nur ein-, zweimal im Jahr einen Familienurlaub macht, der kann die verpassten Stunden im Alltag nicht mehr zurückholen. Kann das nicht mehr aufwiegen. Das braucht beides, Qualität und Zeiten und eine genügende Quantität. So, zusammenfassend habe ich heute Folgendes gesagt. Absolut entscheidend ist für uns alle, dass Gott unser Herr ist, er allein. In 100 Jahren ist nur noch entscheidend, in welcher Beziehung jemand zu Gott steht. Jetzt habe ich vor allem über die eigenen Kinder gesprochen. Was können wir dazu beitragen, dass unsere Kinder Jesus Christus nachfolgen wollen? Den Kreis erweitern, die eigenen Kinder mit Vorbildern der Gemeinde in Verbindung bringen. Das Herz erobern durch authentisches Vorleben. Wir leben es selbst vor, aber es geht ums Herz. Es geht nicht nur um frommes Getue. Nicht nur, dass man Regeln einhält im Glauben. Das gilt übrigens für alle, nicht nur für die eigenen Kinder. Es geht ums Herz. Und das Dritte, Erinnerungshilfen im Alltag aufbauen. Einfach ein paar Tipps. Gott in den Alltag integrieren. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich sehe hier vor mir Eltern. Sehe aber auch solche, die keine Kinder haben, keine Kinder mehr haben oder noch keine Kinder haben. Das ist mir ein großes Anliegen, zunächst mal für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, dass du begegnest. Dass jeder Einzelne merkt, du hast uns so sehr lieb. Und das absolut Entscheidende ist, dir nachzufolgen. Aber ich wünsche mir auch für die Kinder, die wir in unserer Gemeinde haben. Das sind etwa 100 Kinder zwischen 0 bis 20 plus. Ich bitte dich für die Kinder, die nachwachsende Generation, dass du uns Gnade schenkst, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass Teenager, dass Kinder dir nachfolgen. Und ich danke dir für all die Kinder, die sich im Blaukreuzlager entschieden haben, dir nachzufolgen. Ich danke dir für die Teenager, die sich entschieden haben, im Sola Pradella dir nachzufolgen. Geh du mit ihnen. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders noch für die Eltern, für Väter und Mütter, dass du ihnen hilfst, Vorbilder zu sein, authentisch zu eigenen Fehlern zu stehen, dass du hilfst, das Herz zu erobern, ja, dass du hilfst, den Glauben im Alltag authentisch zu integrieren. Sei uns gnädig. Amen.